Es ist eine der schwersten Predigten, aber ich sage mir, wir wollen keine überspringen, sondern sehen und hören, was Gott uns zu sagen hat. Und wenn etwas schwer Verständliches da sein sollte, lassen wir es liegen oder stehen, bis Gott es uns offenbart. In Matthäus 13 hat unser Herr selber ein Wort ausgesprochen und es ist niedergeschrieben worden. Es heißt hier Matthäus 13, 34 bis 35. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksscharen und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen. So sollte sich das Wort des Propheten erfüllen, der das sagt: Ich will meinen Mund zu Gleichnissen auftun, ich will aussprechen, was seit Grundlegung der Welt verborgen gewesen ist. Wir wissen, dass der Herr Jesus in seinen Tagen das ausgesprochen hat, was auf jene Tage durch die Propheten geweissagt, was damals erfüllt werden musste, das alles hat er zusammengefasst und hat dann am Ende gesagt, musste nicht alles erfüllt werden, was im Gesetz Mose und in den Psalmen und in den Propheten geschrieben steht. Als Paulus seinen Dienst tat, schreibt er in Epheser, vielleicht lesen wir dieses Wort ebenfalls, in Epheser Kapitel 3, Epheser Kapitel 3, hier heißt es von Vers 4, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. In Vers 9 lesen wir, und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das von Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelshöhen durch die Gemeinde die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Besonders der Absatz hier, das Geheimnis, das von Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist. Schlagen wir dazu die bekannte Stelle aus Apostelgeschichte 3 auf und lesen wir hier dasselbe Wort, Uhrzeit. Ich meine jetzt nicht diese Uhr hier, die Minuten, sondern von Anfang an. Apostelgeschichte 3, Vers 21. Diesen muss allerdings der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von der Urzeit her verkündet hat. Es sind also Dinge, die nicht nur irgendwie am Rande erwähnt oder notiert, sondern heilsgeschichtliche, göttliche Sachen, die zu dem Erlösungsplan gehören. Und dazu gehört auch die Öffnung der sieben Siegel, die Offenbarung alles dessen, was von der Urzeit her verborgen war, damit es kundgetan werde in diesen letzten Tagen. Und wir haben es oft genug aus dem berufenen Munde gehört, und ich meine, dass wir alle, die wir heute Abend hier sind, damit übereinstimmen, dass Gott redet, aber er redet nicht durch viele, sondern er redet durch den Mund, den er dazu bestimmt hat, dass sein Wort durch ihn ergeht. Und das Wort, so haben wir es oft gehört, kommt nicht zu den Theologen, es kommt nicht in Konzile und wird nicht durch Beschlüsse und Beratungen kundgetan, sondern durch Offenbarung des Geistes kommt das Wort Gottes frisch vom Thron zu den Propheten, und diese haben dann das "So spricht der Herr", weil Gott zu ihnen gesprochen hat. Und wir glauben, dass die Endzeitbotschaft dieses Wort Gottes, geoffenbart durch den Heiligen Geist, ist, in der alle Dinge, die für diese Zeit vorausgesagt wurden, zusammengefasst und dargelegt worden sind. In dieser Predigt hier, wie ich es eben schon sagte, ist einiges sehr schwer verständlich, aber Bruder Brenhem hat in den Punkten, die er nicht mit letzter Gewissheit als Offenbarung weitergeben konnte, selber gesagt, könnte es so sein. Und das ist etwas ganz Gewaltiges an einem Gottesmann dieses Formats. Wie viele, die Gott gar nicht gerufen hat, sind so von sich überzeugt. Und ein wahrhaftiger Gottesmann, der wirklich durchdrungen war mit dem Geiste Gottes, zu dem das Wort des Herrn kam, in den Punkten, in denen er nicht mit absoluter Gewissheit sagen konnte, ob es schon soweit ist, hat er's offen gelassen. Das zeugt von Wahrhaftigkeit und Demut und einer Verantwortung vor Gott. Und ich glaube, dass wir das alle schätzen und begreifen sollten. Paulus hatte denselben Geist Gottes. Und er sagte in 1. Korinther 7, wenn er sprach, dann sagt er, das sage nicht ich. Oder einmal so, er sagte, wenn Gott es ihm geoffenbart hat, das sagt der Herr. Und dann sagt er, nicht der Herr, sondern ich sage, und so weiter. Wahrhaftige Männer Gottes werden kein Hehl daraus machen, sondern werden die Dinge, die ihnen von Gott geoffenbart wurden, als Offenbarung weitergeben, und das andere werden sie offen lassen, und Gott wird zur rechten Zeit das rechte Verständnis durch die Erfüllung der bestimmten Dinge schon schenken. Wollen wir es nicht vergessen, die Endzeitbotschaft ist das letzte Reden Gottes, ist das verbindliche Reden Gottes, das absolut für alle, die vor Gott bestehen wollen. Und es kann sich niemand mehr leisten, daneben zu treten und sagen, ich bin da anderer Ansicht. Gott ist an deiner und meiner Ansicht überhaupt nicht interessiert. Und wir sollten nicht an unsere und auch nicht an andere Leute Meinungen interessiert sein, sondern wirklich verlangen nach dem tragen, was Gott uns zu sagen hat. Dazu ist notwendig, dass unsere Seelen mit Gott in Einklang gebracht werden, dass sie geistliche Speise und Offenbarung zu sich nehmen können. Ich lese hier auf Seite 6 in der genannten Predigt, die Bibelstellen sind bekannt aus dem Judabrief, aus dem 2. Petrus 2, 4 bis 5, aus 1. Petrus 1 von Vers 3. Die Bibelstellen, die gelesen wurden, sind ja bekannt und ihr könnt sie selber auch noch nachlesen. Hier heißt es, nun zu diesen Seelen im Gefängnis. Seelen, die jetzt im Gefängnis sind. Die Seele des Menschen ist nicht der Leib des Menschen, es ist die Seele. Und die Seele trägt das Wesen des Geistes. Wenn dann das Wesen eines Menschen, als er sagte, dass wir tot sind, sagt die Schrift uns klar, dass wir gestorben sind und unser Leben durch Christus in Gott verborgen ist. Hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Hier in diesem einen Zitat werden zwei Bibelstellen zusammengefasst. Die eine aus Kolosser 3, Vers 1 bis 4 und die andere aus Epheser Kapitel 4, Vers 30. Im Kolosserbrief sagt Paulus, dass unser Leben mit Christus in Gott verborgen ist. Und er sagt, wenn Christus in unserem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm zusammen offenbar werden in der Herrlichkeit. Und darum geht es. Nicht nur um eine Belehrung für das Intellekt, sondern um ein kräftiges Wort Gottes, das uns in unserer Seele umgestaltet und zu neuen Menschen machen kann durch die Kraft des Blutes und des Geistes Gottes. Also, unser Leben ist durch Christus in Gott verborgen, hinein versiegelt durch den Heiligen Geist. Weiter heißt es, es war nicht so, dass euer Leib starb. Es war nicht euer Geist, der starb. Es war das Wesen eures Geistes, das starb. Das Wesen, welches die Seele ist. Das Wesen eurer Seele ist Gott, wenn ihr wiedergeboren seid. Wenn sie es nicht ist, dann ist sie von der Welt. Wir wissen, dass unser Herr im Johannesevangelium im 3. Kapitel sagte, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und wir glauben an die geistliche Zeugung, an die Wiedergeburt durch das Wort und den Geist Gottes. Und dann wird unsere Seele verändert durch das neue Leben, das in uns hineinkommt. Und Bruder Brenhim sagt hier, es war nicht euer Leib, der starb, und nicht euer Geist, der starb, es war das Wesen eures Geistes, das starb. Das Wesen, welches die Seele ist. Und hier kommen wir zu dem Punkt. Das, was irdisch noch zu sehen ist, ist ja noch nicht verwandelt. Das aber, was in unserer Seele ist, muss verwandelt worden sein. Und ich habe es immer wieder gesagt. wenn unsere Seele nicht verwandelt ist, warten wir auf die Verwandlung unseres Leibes vergeblich. Dass die Verwandlung derer, die in Christus sind, geschehen wird, wissen wir alle. Denn so sagt es Gottes Wort in 1. Korinther 15 und auch in 1. Thessalonicher 4, dass wir verwandelt werden. Aber die Verwandlung des Leibes kann nur geschehen, wenn die Verwandlung der Seele geschehen ist. Und ich meine, unter der gewaltigsten Verkündigung aller Zeiten, die Gott uns durch die prophetische Offenbarung des Wortes geschenkt hat, müsste es Gott gelingen, in dir und mir ein neues Wesen aus Gnaden zu wirken. Eine Umgestaltung in deinem und in meinem Leben. Dass wir wirklich sagen können, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und wenn Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Eine Erneuerung, eine Verwandlung muss durch die Wiedergeburt in deinem und in meinem Leben geschehen oder geschehen sein. Weiter, alles, was beginnt, muss enden. Deshalb gibt es nur eine Möglichkeit, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist ein Leben zu haben, das nie begonnen hat. Euer Leben aber hat begonnen, als ihr geboren wurdet. Das ist unser irdisches Leben. Das hat begonnen. Aber das geistliche, göttliche Leben, das wir von Gott empfangen haben, hat nie begonnen und wird nie enden. Es ist ewiges Leben. Und dafür sind wir von Herzen dankbar. Weiter heißt es, Gott wusste von Anfang an, wie der Mensch sein würde. Er schuf die Erde und ließ allerlei Tiere hervorkommen, vom geringsten bis zum höchsten. Das höchste Lebewesen, das hervorkam, war der Mensch. Als der Mensch geschaffen wurde, war er zuerst ein Geistesmensch, in dem Bilde Gottes, denn Gott ist Geist. Er ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir beten ihn im Geist und in der Wahrheit an. Er ist ein Geisteswesen. Das begreifen wir alle, dass Adam in seiner ursprünglichen Schöpfung im Bilde Gottes in der Geistleiblichkeit geschaffen wurde, wie wir sie haben werden nach der Verwandlung, wie der Herr sie hatte, ehe er ins Fleisch gekommen ist. Wir wissen auch, dass der Mensch in seinem Fleischeswesen gefallen ist. Und deshalb musste der Herr aus der Geistleiblichkeit herabkommen und Menschengestalt annehmen, unser Fleisch und Blut auf sich nehmen, um für uns so sterben zu können, damit wir erlöst werden können. Weiter heißt es, doch kein Mensch war da, um den Erdboden zu bestellen. Da formte Gott den Menschen aus dem Staub der Erde. Hier sehen wir genau das, was die Heilige Schrift in 1. Mose 1 und in 1. Mose 2 sagt. Es ist kein Widerspruch, es sind auch keine zwei Schöpfungsberichte. Es ist lediglich angesagt, umgezeigt und festgehalten, dass die erste Schöpfung in der Geistleiblichkeit war und die zweite, da wurde das, was Geist gewesen ist, in diese leibliche Hülle gelegt. Nun, sagt Bruder Brenim einerseits etwas Humorvolles, andererseits eine Wahrheit, die jeder bestens verstehen kann. Wir meinen, dass wir etwas sind. Doch denkt nur, was wir sind, ein Klumpen Schmutz. Mehr nicht. Denn Staub bist du und zu Staub musst du werden. Wenn ihr jemanden auf der Straße dahingehen seht, der sich etwas zu sein dünkt, ihr wisst ja, ein wenig Bildung zu haben und, nicht? Und dann fest er es zusammen und sagt hier, ist nur ein Klumpen Indianerstaub und kehrt wieder dahin zurück. Ihr seid also im Grunde genommen nichts allzu Besonderes. Seht ihr, das stimmt. So steht es um euch. Doch die Seele in euch, die Seele ist es, an der Gott wirkt. Der äußere Mensch, und das sagen wir ja bei den Beerdigungen, was von Erde ist, kehrt wieder zur Erde zurück. Aber die Heilige Schrift sagt, dass Gott dem Menschen den Lebensodem einblies und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Nicht ein lebendiger Leib, nicht ein lebendiger Geist, sondern eine lebendige Seele. Und wir merken, dass Bruder Brenim hier die Seele des Menschen betont. Denn das Leben ist ja in der Seele und im Blute. Also, doch die Seele in euch, die Seele ist es, an der Gott wirkt. Wenn er nur erreichen kann, dass das Wesen des Geistes mit ihm übereinstimmt, dann stirbt dieses Wesen, das Wesen der Welt, und die Liebe zu ihr stirbt. Die Dinge der Welt sind tot. Denn wenn ihr die Welt liebt und das, was in der Welt ist, dann ist die Liebe Gottes nicht in euch. Und wir wissen, wie unser Herr gesagt hat, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder dem einen oder dem anderen. Und es gibt Menschen auf dieser Erde, die sind für das Reich Gottes bestimmt. Die sind dazu bestimmt, Gottes Wort zu hören und das Evangelium von Jesus Christus zu glauben. Sie sind dazu bestimmt, Vergebung zu empfangen und wiedergeboren zu werden zu einer lebendigen Hoffnung und erfüllt zu werden mit Heiligem Geist und mit der Liebe Gottes. Weiter heißt es, ein Mensch muss wiedergeboren werden. Und dieses Wesen muss sterben. Dann kommt das Wesen Gottes hinein und lebt in euch. Gott ist der Einzige, der nie begonnen hat und niemals enden kann. Sehr gut begreiflich. Unser alter Mensch. Das, was wir eigentlich sind, muss sterben, damit Gott neues, göttliches, ewiges Leben in uns hineinlegen kann. Und dazu hören wir sein Wort. Nicht nur, um später sagen zu können, ja, das war eine Predigt oder eine Bemerkung, sondern Gottes Wort muss anfangen, etwas auszurichten, nämlich das, wozu es bestimmt worden ist. Es kann nicht leer zurückkommen und auch die Endzeitbotschaft und alles, was Gott geredet hat, kann unmöglich leer zurückkommen. Es wird alle mit hinaufnehmen, die dazu bestimmt sind, zu hören, zu glauben, aufzunehmen, und sie werden dann mit hinaufgenommen werden. Nämlich durch das Wort, das vom Himmel herunterkam und in unserer Zeit geoffenbart wurde, werden wir hinaufgenommen werden. Es kann nicht ohne uns wieder hinaufgehen zu dem Throne Gottes, von dem es ausging. Es muss uns und wird uns an jenem Tage mitnehmen. Denn wir werden ja eins mit dem Wort. Wir werden, wie Bruder Brenhim sagt, eine Wortbraut. Menschen, die nicht mehr außerhalb des Reiches Gottes stehen, sondern innerhalb des Reiches Gottes sind. Weiter heißt es, seht, deshalb hat er euch zu Teilhabern gemacht, nahm den irdischen Menschen und diesen ewigen Geist und fügte sie zusammen. Denn Gott spiegelte sich wieder, als er in Jesus Christus Mensch wurde. Er war Gott. Gott war in Christus, wohnte in ihm und versöhnte die Welt mit sich selber. Durch diesen vollkommenen Menschen ist jeder von uns Unvollkommenen, der an Gott glaubt und das annimmt, in ihm zur Vollkommenheit gelangt. Das ist Evangelium. Das ist eine frohe und freimachende Botschaft. Ist jeder von uns Unvollkommenen zur Vollkommenheit in ihm gelangt. Und wenn wir da an Hebräer 10, Vers 14 denken, da steht wohl, dass durch die Darbringung eines einzigen Opfers hat er alle, die sich heiligen lassen, für immer zur Vollendung oder vollkommen gemacht. Das ist das Werk Gottes. Wisst ihr, auch das habe ich sicher schon mal gesagt, es gibt Gläubige, und ich habe es am Sterbebett nun doch schon einige Male miterlebt. Sie sind zig Jahre gläubig und sie arbeiten an ihrer Erlösung und an sich selber ihr ganzes Leben lang. Und wenn die Stunde des Todes naht, dann sagen sie nach so vielen Jahren, ich fürchte mich zu sterben. Und das ist eine sehr traurige Sache. Ich meine, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind, weil wir an seinen Namen glauben. An den Namen, der über alle Namen ist, der den Menschen zum Heil und zur Rettung gegeben worden ist. Und diese Gewissheit, die reicht über das Totenbett hinaus. Die reicht durch die Hölle hinaus und über alles. Und endet in der Herrlichkeit Gottes. Wir haben, so wie wir lasen, ewiges Leben empfangen, das nie begonnen hat und niemals enden kann. Und deshalb haben wir die Gewissheit in unserem Herzen. Weiter wird gesagt, wir sind deshalb in seinen Namen getauft worden, damit wir seinem Tode gleichgestaltet und seiner Auferstehung teilhaftig werden, in seinem Namen hervorkommen, damit wir auferstehen und der Welt Zeugnis davon ablegen, dass wir neues Leben empfangen haben und dass der alte Mensch tot ist. Das erste Wesen haben wir begraben. Auch das hier könnten wir in Römer Kapitel 6 nachlesen. dass wir durch die Taufe mit Christus begraben worden sind, um fortan mit ihm und in ihm und durch ihn in einem neuen Leben zu wandeln. Und ich glaube, dass Gott im Begriff ist, ein solch gründliches Erlösungswerk in uns zu schaffen und zur Vollendung zu bringen, wie er es vorhatte, als unser Herr und Erlöser am Kreuz auf Golgatha starb. Eine Erlösung, an der du und ich nicht noch nachhelfen müssen, sondern die wir erleben, die an uns offenbar wird, die sichtbar werden kann an dir und an mir. Weiter heißt es, das erste Wesen ist vergangen. Jetzt haben wir sein Wesen. Er wohnt in uns. Und wir tun nicht unseren, sondern seinen Willen. Wir denken nicht unsere Gedanken. Es ist ja die Gesinnung, die denkt. Die Gesinnung, die in Jesus Christus war, ist in jedem Gläubigen. Hier muss man stehen bleiben, ob man will oder nicht. Der Absatz ist nicht zu Ende. Hier muss man stehen bleiben. Ein Statement, eine Erklärung, die Gesinnung, die in Jesus Christus war, ist in jedem Gläubigen. Auch da können wir zu dem Brief an die Kolosser gehen. Und Paulus schreibt, solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie in Jesus Christus auch war. Und hier wird dir und mir gesagt, dass die Gesinnung, die in Jesus Christus war, in jedem Gläubigen ist. Wer ist dann noch gläubig? Bist du, bin ich, sind wir gläubig? Wenn die Gesinnung Jesu, wenn sein Leben, sein Wesen, sein Geist, wenn er mit allem, was er ist, in deinem und in meinem Herzen wohnt und unsere Seele erneuert wurde und neues göttliches Leben empfangen hat, und die Gesinnung Jesu Christi in jedem Gläubigen wohnt. Es wird hier als Tatsache hingestellt. Nicht als Fragezeichen, sondern als Tatsache. Jetzt Hand aufs Herz. Glauben wir Gottes Wort von ganzem Herzen? Trotz aller Versagen und trotz allem, was dir oder mir widerfahren sein mag, wollen wir es im Glauben wagen, Gott Recht zu geben und sagen, Herr, was du gesagt hast, bleibt ewig wahr. Und wir stellen uns auf dein Wort und bitten dich, verwirkliche dein Wort in unserem Leben. Das ist der Glaube, der Gott bei seinen Worten nimmt. Und dann sind wir in den Fußstapfen Abrahams, der nicht auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren schaute. Als sähe er ihn. Er hatte die Verheißung. Und diese göttliche Verheißung hat ihn getragen. Sind wir ohne Verheißung? Nein, wir sind Kinder der göttlichen Verheißung. Und wir glauben die Verheißungen Gottes für diese Zeit. Und wir glauben, dass es Gottes letztes Reden ist. Mich hat dieser Ausspruch gestern oder heute Morgen sehr getroffen. Gottes letztes abschließendes Reden. Und darauf kommt es jetzt an, von Herzen zu glauben, ohne jeglichen Abstrich. Wenn wir auf uns selber schauen und dann vielleicht zu dem Schluss kommen und sagen, wie soll es werden? Dann müssen wir sagen können wie Maria, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Selber vermögen wir es nicht zu tun. Und dann wird's passieren, wenn wir das Wort der Verheißung glauben
und es im Glauben aussprechen und sagen, Herr, an mir geschehe, wie du gesagt hast, dann kommt Heiliger Geist auf uns. Und die Kraft des Höchsten überschattet uns. Und das, was in uns dann geboren wird, ist vom Heiligen Geist. Ist das Wesen Gottes, das Leben Jesu Christi in dir und in mir. Weiter heißt es, dort ist die Seele. Und darüber sprechen wir. Daran denke ich jetzt, dass die Seele in unserem Inneren ist. Wenn wir darüber nachdenken, es geschehen oft viele Dinge und wir fragen uns, warum sie geschehen. Wir fragen uns und wir fragen andere. Wenn wir aber Christen sind, stellen wir nach einer Weile schließlich fest, dass alles zu unserem Besten dient. Auch das ist eine Sache, die an keinem Gläubigen vorübergeht. Ich frage mich und du, wir alle, warum musste das sein? Warum ist das? Und wir haben viele Warum. Und hier wird die Stelle aus Römer 8, 28 uns allen sehr bekannt. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Hier wird gesagt, wir fragen uns und denken nach, warum ist das geschehen? Warum geschehen viele Dinge? Und wir fragen uns, warum sie geschehen? Wir fragen uns und wir fragen andere. Was hat das für einen Sinn? Ob wir antworten, ob andere antworten? Das ist keine Antwort. Was wir benötigen, ist eine Antwort Gottes. Und die Antwort Gottes lautet, denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Aber da hört das noch nicht auf. Dahinter steht, nämlich denen, die nach seinem Vorsatz berufen worden sind. Und da hört es auch noch nicht auf. Es geht noch weiter. Und die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er geheiligt. Und die hat er ans Ziel gebracht. Römer 8 hört nicht mehr einem Vers auf. Das hört es beim letzten Vers auf. Und das müssen wir einmal begreifen. Wenn wir an die Vorherbestimmung Gottes glauben und die göttliche Berufung empfangen haben, dann soll die Hölle Kopf stehen. Gott erfüllt irgendeinen Sinn und irgendeinen Zweck, der uns im Moment vielleicht noch verborgen sein mag. Aber eines Tages werden wir zurückschauen und sagen, Herr, wie gnädig bist du gewesen. Du hast alles wohlgemacht. Deinem Namen sei Preis und Ehre. Gottes Wort muss immer Recht behalten und wir müssen es uns angewöhnen. Und das sage ich mir, das meine ich so, an erster Stelle und auch mit allem Ernst. Ich muss es lernen, im Glauben die göttliche Sprache zu sprechen und nicht im Unglauben die menschliche Sprache zu sprechen. In göttlichen Dingen müssen wir die göttliche Glaubenssprache sprechen. Und Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Ihr wisst, das ist sehr manchmal leicht zu sagen und in Prüfungen dann nicht mehr ganz so leicht. Aber es bleibt dabei, dass Gott treu ist und dass er sein Vorhaben aus Gnaden durchführen wird. Es heißt hier weiter, ihr habt das schon erlebt. Alle Christen haben es erlebt. Wir fragen uns, warum wir es taten. Man kann sich tausendmal fragen. Und wer gibt dir auf die tausendmal eine Antwort? Am besten ist, wir fragen gar nicht, sondern sagen, o Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich musste heute an Petrus denken. Ich meine, er war es, der zum Herrn gesagt hat, ich bin nicht wert, dass du unter das Dach hier kommst. Es ist sicher er oder irgendein anderer. In jedem Fall, im Herzen sind wir überzeugt und laden den Herrn ein. Aber auf uns gesehen würden wir sagen, Herr, es ist unmöglich, dass du bei mir Einzug hältst. Und genau wie wir mit dem Munde sagen, es ist unmöglich, Herr, dass du bei mir einkehrst, verlangen wir mit tiefstem Herzen, dass er einkehren soll. Und das tut er auch, denn er weiß, welch ein Gemächte wir sind und dass wir uns selber nicht helfen können. Und deshalb sind wir auf seine Hilfe angewiesen. Und wem er hilft, dem ist geholfen. Und wen er rettet, der ist gerettet. Und wie Bruder Brenham sagt, nicht bis zur nächsten Erweckung, sondern für die Ewigkeit. Es gibt viele Menschen, die glauben, heute sind sie gerettet, morgen sind sie verloren. Und man weiß nie, wann sie gerettet und wann sie verloren sind. Wir müssen einmal begreifen, dass Gott uns nicht heute gerettet hat, um uns morgen zu verlieren. Er hat uns seit Grundlegung der Welt zur Rettung, zum Heil und zur Seligkeit bestimmt. Und wir haben ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus aus Gnaden empfangen dürfen. Weiter heißt es, als ich die Bibel zu lesen begann, fragte ich mich manchmal, warum gestattete Gott dem Abraham, diesem großen Manne, dort zu sagen, Sarah sei nicht seine Frau? Wie es sein konnte, dass er ihn dastehen und eine Lüge aussprechen und ihn Dinge tun ließ, die er tat, wieso gestattete er, dass Abraham das verheißene Land verließ, obwohl er ihm gesagt hatte, es nicht zu verlassen. Jeder Jude, der das verheißene Land verlässt, ist zurückgefallen. Denn Gott hat ihnen geboten und zugesagt, dass sie darin bleiben sollen. Doch sie verließen es. Er führt hier noch weiter mit Abraham aus. Ihr könnt sie alle selber lesen. Und wir brauchen uns nicht nur an dem aufzuhalten, oder nicht aufzuhalten, was irgendwo geschrieben steht, sondern wir wissen, dass weder der Aufenthalt an mir, an dir, an uns, an anderen, ein Aufenthalt ist ein Aufenthalt. Und den können wir unmöglich brauchen. Ein Weg ist zum Gehen da. Und Gott hat uns auf einen neuen, lebendigen Weg gestellt. Und auf diesem Wege wollen wir im Glauben weitergehen. Es heißt hier, das ist schwer zu verstehen. Doch wenn das nicht gewesen wäre, würden wir es nicht wissen, was Gnade ist. Und ich möchte die weiteren Ausführungen mit Absicht übergehen und lese hier weiter auf der 17. Seite. Durch die Gnade Gottes habe ich in Visionen beide Orte gesehen. Ich sage dieses nicht, um zu lästern. Und wenn es verkehrt ist, möge Gott mir vergeben. Ich glaube, dass ich an diesen beiden Orten war, habe die Erlösten und Gesegneten gesehen und habe auch die Verlorenen gesehen und wo sie sich befinden. Deshalb stehe ich heute hier, um euch als euer Bruder vor dem Weg, der hinunterführt, zu warnen. Geht niemals diesen Weg. Ihr wisst, ich habe jetzt diese beiden Erlebnisse, Bruder Brennen, in seiner Kindheit, muss man ja sagen, hatte, als er beide Beine durchschossen bekam, von seinem Freunde, dessen Gewehr losging, und er dort sozusagen fast nicht mehr wieder erwachte nach der Narkose und er hat beide Orte gesehen. Er hat den Ort der Verlorenen gesehen und hat ihn beschrieben. Und wir alle kennen ja die Vision oder das Erleben hinter dem Vorhang der Zeit. Dieser Mann musste beide Orte sehen. Um nicht nur durch Wort, sondern aus eigenem Erleben heraus den Menschen aus Überzeugung sagen zu können, ich warne euch vor dem Weg, der nach unten führt. Unser Herr hat es ja im Matthäus-Evangelium im 7. Kapitel gesagt, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die darauf wandeln. Weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind es, die darauf gehen. Der Weg führt hinunter, er führt ins Verderben. Hier sagt er weiter, ihr habt doch alles, wofür ihr lebt, auf diesem gesegneten Wege, der hinaufführt. Dorthin, wo die Erlösten sich des Friedens erfreuen. Sie können nicht mehr sündigen, noch bekümmert sein. So etwas gibt es dort nicht mehr. Sie sind vollkommen. Ich habe beide Orte gesehen. Ich bin mir der enormen Tragweite dieses Ausspruches bewusst. Doch Gott ist mein Richter. Ich glaube voller Ehrfurcht, diese beiden Orte gesehen zu haben. Ich glaube es. Oh, dass es ja nicht zuträfe, dass irgendjemand in den Bereich der Verlorenen hineinkommt. Wenn ihr da stehen würdet, mit heißem Draht durchbohrt, wärt und gepeinigt würdet, wie es nur gibt, wäre es doch nicht so, wie die teuflische Pein dort an jenem Ort ist. Der menschliche Verstand kann überhaupt nicht erfassen, wie es in dem Bereich der Verlorenen ist. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erklären. Es gibt auch keine Möglichkeit zu erklären, wie es in dem Bereich der Gesegneten ist. So herrlich ist es dort. Das eine ist so schrecklich, und das andere ist so herrlich. Das eine ist das Schlimmste, das andere das Herrlichste. Ist das nicht ein Wort, das jedem Menschen zu Herzen gehen muss? Soll jemand von den Toten kommen, um uns zu sagen, wie es dort oder dort ist? Es steht geschrieben, unser Herr hat es gesagt, sie haben Abraham und die Propheten, darauf sollen sie hören. Und wenn sie auf sie nicht hören werden, dann werden sie auch nicht darauf hören, wenn jemand von den Toten auferstünde und es ihnen sagte. Wer kann hören? Der Mensch, dem Gott das Herz öffnet. Viele hören das Evangelium mit ihren irdischen Ohren und verbinden es nicht mit dem Glauben in ihrer Seele und lassen sich nicht im tiefsten Inneren ansprechen und gehen daran vorbei. Heute Abend macht Gott allen das größte Angebot, das er machen konnte. Und er lässt dir und mir uns allen sagen, auf Golgatha geschah das Erlösungswerk. Niemand braucht hinunterzugehen an den Ort der Qual. Es ist Erlösung und Vergebung, Gnade und Heil in Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist damals gesagt worden von dem reichen Mann Abraham? Sende zu meinen Brüdern und lass ihnen sagen, dass sie ja nicht kommen an den Ort der Qual. Gott hat einen Ort bereitet in der Herrlichkeit. Da gehören wir hin. Dazu sind wir bestimmt. Und unser Heiland sagte, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, Es genügt nicht, religiös zu sein. Es genügt nicht, Gottes Wort nur zu hören. Wollen wir Gott gemeinsam darum bitten, uns seine Gnade in einer solch mächtigen Weise widerfahren zu lassen, dass alles neu werden könnte, dass unser Leben von Gott erfasst und unsere Seele von seiner Kraft durchdrungen und dass wir zu einem neuen Leben durch die Gnade unseres Gottes gelangen könnten. Lasst mich noch das hier vorlesen, weil es dazu gehört. Alle, die ihr mir zuhört. Ich werde ja älter und weiß nicht, wie viel Zeit mir noch bleibt. Ich werde bald 55 Jahre alt sein. Ich weiß nicht. Doch der Natur entsprechend habe ich vielleicht nicht mehr allzu viele Jahre. Ich weiß nicht, wohin dieses Tonband gelangen wird. Doch möge jeder hier und alle, die das Tonband hören, wo immer es hinkommen mag, niemals in den Bereich der Verlorenen hinabgehen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schrecklich die Hölle ist. Was immer ihr tut, vergesst niemals, wie es dort in dem Bereich der Gesegneten ist. Ich möchte mit Paulus sagen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Haltet an, wenn ihr dieses Tonband hört, schaltet das Gerät ab und tut Buße, wenn ihr noch nicht gerettet seid und kommt mit Gott in Ordnung. Ich sage dies aus der direkten Erfahrung heraus, die ich hatte, so wie ich es von Herzen glaube. Wir spüren den Ernst in diesen Worten. Und manchmal wünschte ich, dass wir alle der englischen Sprache mächtig wären, um den Klang seiner Stimme und die Betonung in diesen einzelnen Punkten zu hören. Es ist ja einerseits, wenn man liest, nicht immer so, dass man sich in die Lage des, der gesprochen hat, versetzen kann. Aber wer diese Predigten wirklich gehört hat, der weiß, mit welch einer Innigkeit und Hingabe diese Predigten gehalten worden sind. Um Menschen den Weg des Heils zu zeigen und ihnen zu sagen, dass sie nicht ins Verderben hinuntergehen sollen. Manchmal wird gesagt, dass den Menschen Angst gemacht werden soll, wenn man über diese Dinge spricht. Niemand soll Angst gemacht werden. Die Angst wird dann schon kommen und die Pein und die Not. Aber ich sage euch, alle, die gehört haben, werden in der Herrlichkeit dankbar sein, dass sie jemand angesprochen, dass sie gemahnt, dass sie gewarnt, dass ihnen das Evangelium von Jesus Christus gebracht wurde. Und wenn nichts anderes heute Abend geschieht, wir sind noch gar nicht in das Thema dieser Predigt hineingegangen, es kommt erst später. Für meine Begriffe sind die Dinge, die wir bis jetzt betrachtet haben, von größter Bedeutung. Und merkt ihr, Bruder Brenim sagt, ich spreche heute über das Thema Seelen im Gefängnis. Und wir sind jetzt schon auf Seite 18 und er ist noch gar nicht bei den Seelen im Gefängnis. Er beschäftigt sich mit dir und mit mir. und verkündigt uns das Wort des Herrn, das Evangelium, die Gnade, die Rettung, das Heil und das ewige Leben. Und sagt uns, höret, ich war dort unten. Ich habe es gesehen. Ich habe die Pein miterlebt. Gott hat mich heraufkommen lassen, um euch zu mahnen, dass ihr nicht an diesen Ort hinkommt. Wollen wir es beherzigen und dem Herrn dafür danken, dass er so viel Gnade mit uns hat und solch eine Liebe, die er immer wieder anwendet, um uns zu sich zu ziehen. Da ist schon das alttestamentliche Wort, aus lauter Liebe habe ich dich zu mir gezogen und habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir sind ein Eigentum des Herrn. Er hat den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Es gibt über dich und mich keine Verhandlungsmöglichkeit mit dem Feinde mehr. Unser Herr ist nicht gekommen, um mit dem Feinde zu verhandeln. Er ist gekommen, dich und mich dem Tode und der Verdammnis zu entreißen, dich und mich zu begnadigen und uns das ewige Leben zu schenken. Wir glauben an den Sieg unseres Herrn, der am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Unser Herr rief aus, es ist vollbracht. Und der Vorhang im Tempel zerriss und die Felsen zersprangen und die Menschen mussten erkennen, hier geschah eine Heilstat Gottes. Ihre Augen waren noch gehalten. Unsere und viele andere sind aufgetan worden. Wollen wir unserem Gott heute von Herzen dafür danken, dass er uns gewürdigt hat, in diesem Zeitalter, in dem wir leben, von ihm angesprochen zu werden, seine Stimme unter all den anderen Stimmen herauszuhören und nicht nur zu hören, sondern auch Gehorsam zu leisten. Heute will Gott durch das Blut des Lammes, durch sein Wort und durch seinen Geist an dir, an mir, in dir, in mir, Großes und Mächtiges wirken. Er will uns heute Abend sagen, Kinder, mein Wort kehrt nicht leer zu mir zurück. Ich habe es euch gesandt und es soll in all denen, die es glauben und aufnehmen, das ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Können wir es glauben, dass Gottes Wort ein Allmachtswort ist und das zu tun vermag, was uns ein Rätsel oder als unmöglich erscheinen mag. Wir haben es mit dem allmächtigen Gott zu tun, der alle Dinge durch sein Wort ins Dasein gerufen hat. Es ist ihm eine Kleinigkeit, aus dir und aus mir ein wahres Gotteskind zu machen. Versuch's nicht selber. Wir können es nicht. Überlasse dich Gott und sage, Herr, tue du mit mir und an mir, wie es dir wohlgefällt. Hier bin ich. Nimm mich so, wie ich bin. Ich bin nicht wert, dass du zu mir einkehrst. Und gleichzeitig haben wir das Verlangen. Oh, kehre ein. Auch wenn wir es nicht wert sind, kehre ein. Und wenn er hineinkommt, dann sagt er, heute ist diesem Hause oder heute ist dir Heil widerfahren, das Heil unseres Gottes. Nimm es heute Abend aus der Hand Gottes an und der Herr wird uns gemeinsam segnen. Amen.